Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freiheitlichen Welle. Mein Name ist Lukas Roslowski.
Und mein Name ist Michael Gruder.
Der Titel unserer heutigen 6. Sendung lautet Hartmut Rosa und der Sturm. Und unser Gast wird sein Hartmut Rosa. Ja, herzlich willkommen Hartmut in der Freiheitlichen Welle.
Hallo.
Wie geht es dir?
Ach, geht ganz okay. Ich hatte irgendwie unterschätzt, dass es ganz schön weit hierher ist. Deshalb musste ich ein bisschen rennen, aber ist beim Beschleunigungstheoretiker ja nichts Neues.
Sie laufen immer gegen die Zeit quasi und es hat heute auch schon ein bisschen geregnet und auch gehagelt. Aber jetzt auf dem Weg nicht, ne?
Nee, jetzt war alles gut. Sogar die Sonne kam raus.
Ja, wunderbar. Thema Wetter ist heute auch so ein bisschen unser leitendes Motiv. Die Radiosendung soll Hartmut Rosa und der Sturm heißen. Der Sturm als Metapher für die Gesellschaft, aber auch für eine Naturgewalt. Und Micha, erzähl mal was zum Sturm.
Ja, ich habe ja selbst den Sturm erlebt. Montag vor einer Woche wurde ich ja fast von einem Ast erschlagen. Okay. Ja, an der Leutra, ein 20 cm dicker Ast aus der Baumkrone, also von so einer Kastanie. Ich bin der Meinung, es war ein Blitzschlag, der Kastanie getroffen hatte, aber so richtig genau weiß ich das auch nicht. Ich habe einen Funkenschlag gesehen und ein Knistern verspürt. Es wurde da gerufen, der Ast kommt. Ich musste dann ganz schnell mich zur Seite werfen im Endeffekt. Und ich habe das tatsächlich knapp überlebt. Und ich sehe halt immer wieder, mit welcher Demut man auch unseren Naturgewalten gegenüberstehen sollte. Und man sieht auch, dass wir Menschen auch nicht alles wissen können, nicht alles vorhersagen können und so weiter und so fort. Und das ist auch ein wichtiger Moment. Und ja.
Das ist ein Moment auch in meinem Buch, in Unverfügbarkeit sozusagen. Das ist so ein Beispiel dafür. Wir können nicht selbst so scheinbar banale Dinge wie wann Bäume Äste abwerfen, haben wir nicht unter Kontrolle.
Ja, ja, also das ist immer das ganz Wichtige, dass wir nochmal in uns gehen und wie gesagt mit Demut unseren, also den Naturgewalten begegnen und ein Sturm schafft ja auch immer wieder einen Ausgleich oder eine Aufklärung. Darauf gehen wir dann nochmal kommen wir dann auch nochmal zurück. Lukas, hast du nicht so ein Stück, welches wir jetzt auch einspielen können?
Genau, wir würden jetzt sozusagen uns einmal noch von Beethoven mit dem Sturm inspirieren lassen und sie dann über die Moderne und über die Gesellschaft sozusagen Fragen stellen und sprechen lassen. Genau, und dann fangen wir damit jetzt mal an. Und hier kommt der Sturm von Beethoven, der erste Satz.
Ja, das war der erste Satz von dem Sturm von Ludwig von Beethoven in einer bezaubernden Bearbeitung von Slatoslav Richter. Genau. Der Name ist etwas schwer auszusprechen. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Aber ja, der Sturm ist ja ein Ausgleich komplementärer Kräfte. Und wie sieht es eigentlich in Bezug auf die gegensätzlichen Kräfte in unserer Gesellschaft aus, Herr Rosa?
Ja, das ist eine gute Frage. Also haben wir es im Moment mit dem Sturm zu tun? Ich glaube irgendwie schon. Also ich meine, also wir haben wieder Krieg. Natürlich kann man sagen, wir hatten immer Krieg, aber diesmal haben wir einen Krieg, von dem wir das Gefühl haben, der ist nicht einfach noch ein Relikt aus der Vergangenheit, den wir bald überwinden werden. Ja. Wir haben aber auch innergesellschaftlich sowas wie Sturm, ne, wo Menschen aufeinander, im wahrsten Sinne des Wortes, aufeinander zugehen, durchaus auch in weniger friedlicher Absicht auf den Straßen zum Beispiel. Also unkontrollierbare Kräfte, die aufeinander einwirken. Ja, ich glaube, so muss man es beschreiben.
Und was hat das Ganze mit der Moderne zu tun? Also eines Ihrer Schwerpunktthemen ist ja auch die moderne Analyse. Ich sag mal, der Sturm ist ja auch sozusagen eine Metapher, die vielleicht mit dem Beginn sogar der Moderne auch assoziiert werden kann oder sozusagen Können Sie uns ein bisschen einfach von Ihrer modernen Analyse, sage ich mal, vortragen, wo Sie da sozusagen Ihren Fokus drauf haben?
Ja, man könnte, also ich glaube, ich meine, Stürme als Naturgewalten hat es natürlich immer gegeben, mhm, und es hat übrigens auch gesellschaftliche Umbrüche und Revolutionen gegeben und, ja, Kriege und so, das sind ja keine Erfindungen der Neuzeit oder, mhm, sagen wir mal 30-jähriger, ja, Krieg oder sowas, da haben Menschen natürlich auch stürmische Zeiten erlebt, aber vor einem Hintergrund, den sie vielleicht als stabil erlebt haben, also die Welt war die Welt und in dieser Welt gab es alle möglichen Ereignisse und Stürme gesellschaftlicher und natürlicher Art gehörten dazu und die moderne beschreibe ich ja als Beschleunigungsgeschehen, als Beschleunigungsgeschichte, mhm, sozusagen, ja, die eigentlich gezwungen ist, permanent sich zu beschleunigen und zu verändern. Und wenn man sagt, der Sturm ist eine beschleunigte Windbewegung sozusagen, dann gehört der Sturm nicht nur akzidentell, also zur Modernen in dem Sinne, dass es immer wieder Stürme gibt, sondern dass er selber eine Art von Dauersturm ist.
Mhm. Mhm. Eine wichtige Frage ist ja auch die Resonanz, also Resonanz als Schwingung, ja. Mhm. In welchem Bereich schwingt eben die Gesellschaft gerade mit was sagen Sie dazu? Wie ist unsere Gesellschaft gerade aufgebaut?
Also in gewisser Weise würde ich sagen, Sturm ist natürlich nicht ein sehr resonantes Geschehen, das weil er zu turbulent ist. Ja. Mhm. Resonanz ist, wenn zwei Instrumente zum Beispiel sich aufeinander einschwingen und reagieren. Eigentlich setzt das, ich würde fast sagen, Windstille voraus in gewisser Weise. Ruhe. Ja, dass man fähig ist, ich nenne das immer Anrufbarkeit, also dass man eine andere Stimme hören und ihr antworten kann. Und im Sturm neigen wir ja schon übrigens körperlich eher zur Schließung. Ne? Wir wollen uns gerade nicht berühren lassen.
Ja, das stimmt. Aber ein Sturm klärt auch immer wieder auf. Wie würden Sie den Aufklärungsprozess beschreiben?
Auch das Ziel des Sturms ist die Ruhe wieder, ne?
Ja.
In gewisser Weise.
Ja, also stellt einen Ausgleich her, der dann sozusagen vielleicht Resonanzfähigkeit wieder erzielen kann. Ja, klar, man kann den Sturm irgendwie als Aufklärung, also als Aufklärungsmetapher verstehen. Also ich glaube schon, dass also wir leben in, vielleicht gehört das zur menschlichen Gesellschaft überhaupt dazu, dass wir eher in Entfremdungsverhältnissen leben, in denen Dinge auch erstarren, ne, und dann nicht mehr sprechen können, die nicht mehr resonanzfähig sind. Und ein Sturm setzt sie wieder in Bewegung. Ne? Also ich würde sagen, der Sturm schafft von sich aus wahrscheinlich nicht Ordnung, aber er bringt die Dinge zum Tanzen. Ja? So hat Marx das als eine Aufgabe beschrieben, die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zwingen. Ja. Und ein physischer Sturm macht das im wörtlichen Sinne und gesellschaftliche Stürme können das im metaphorischen, politischen Sinne auch tun.
Und wenn es jetzt um die Politik geht oder auch um sozusagen die Entwicklung, die Sie schon angesprochen haben, blicken Sie da eher pessimistisch oder auch optimistisch rauf?
Also das ist irgendwie eine schwierige Frage, weil eigentlich habe ich immer gesagt, ich meine, meine Bücher haben sich schon oft pessimistisch gelesen, das Beschleunigungsbuch zum Beispiel ist relativ düster, aber ich habe das eigentlich immer in der Absicht geschrieben zu sagen, Leute, wir können das ändern. Ja, also das Beschleunigungsbuch endet ja so, dass ich sage, es sieht irgendwie so aus, als sei es ganz schwierig, gegen diese Beschleunigungskräfte der Gesellschaft was zu tun, aber wir haben sogar das Fliegen geschafft, ja, gegen alle Naturgesetze, dann wird das ja wohl auch noch hinkriegen. Das war nicht immer meine Absicht zu sagen, das kann doch nicht sein, dass wir uns da was unterwerfen, was wir selber eigentlich geschaffen haben. Aber in den letzten Jahren, also das geht ja vielen so, ich glaube, es ist halt auch so eine Zeitstimmung, der man sich schlecht entziehen kann.
Ja.
Wo habe ich das Gefühl, jetzt sind wir wieder am Anfang da, wo also Seuchen und Kriege sind unsere Hauptprobleme. Ja. Und das waren immer die Probleme der Menschheit und es sieht nicht so aus, als würden wir da irgendwas überwinden. Insofern bin ich ein bisschen pessimistisch geworden, aber wie beim physischen Sturm würde ich sagen, es kann auch immer etwas von außen eintreten und die Verhältnisse durcheinander wirbeln. Also von außen, ich meine, eine Pandemie war in gewisser Weise mindestens von halb außen, hat keiner vorhergesehen. Ja. Hat uns jetzt nicht gerettet, aber vielleicht macht es die nächste.
Ja, oder ihr meint auch ein Meteoreinschlag oder so.
Ja, sowas,
solche Sachen, die wir nicht vorhersehen können.
Als Hobbyastronom würde ich ja tatsächlich sagen, also wenn Aliens auftauchen würden, wäre das vielleicht die Rettung. Ja.
Vielleicht, aber jetzt mit Bezug auf die Ukraine-Krise zum Beispiel, versuchen wir ja mit Aufrüstung der Ukraine oder die Ukraine zu sichern gegen Russland. Aber ist das der richtige Weg? Also oder schafft das nur immer mehr Spannung, die vielleicht dann auch mal entladen wird? Also wie sehen Sie das?
Du.
Wie siehst du das?
Ja, ja, ich schwank ein bisschen, das macht nichts. Ja, ja.
Okay.
Ja, ich, also das sind natürlich schwierige Fragen. Ich glaube, da hat auch keiner jetzt die perfekte Antwort. Ja. Ich glaube, es ist wirklich auch wichtig, sich das wechselseitig zuzugestehen. Ne? Es ist eine schwierige Situation. Der russische Überfall ist, glaube ich, durch gar nichts zu rechtfertigen. Das würde ich schon sagen. Egal, ob man da sozusagen Elemente in der Herleitung findet, die ambivalenter sind, als es manchmal scheint. Aber man kann nicht einfach ein Land überfallen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Da sind wir einig.
Und tatsächlich neige ich immer noch, ich würde fast sagen von Natur aus, aber eigentlich nicht von Natur aus, sondern ich war als Jugendlicher total vom Krieg fasziniert. Ich habe ein Kriegsbuch nach dem anderen gelesen, über insbesondere Zweite Weltkrieg. Ja. Ich habe sogar angefangen, Stalingrad-Bücher abzuschreiben, weil mich diese Welt unglaublich berührt hat, sagen wir mal. Und bin daraus aber wirklich Pazifist geworden, überzeugter Pazifist. Ich glaube einfach nicht, dass Bomben auf Menschen werfen und Raketen abschießen irgendwas besser macht. Ja. Und eigentlich sehe ich das auch in der jetzigen Situation so. Also es kann nicht sein, also ich bin noch nicht mal, ich habe dazu ja auch schon geschrieben und dafür auch ordentliche Shitstorms kassiert. Ich würde gar nicht sagen, dass ich, also ich meine, ich bin nicht mal total gegen Waffenlieferungen, ja, weil irgendwie, dass die Ukraine sich verteidigen kann, mag durchaus sinnvoll sein. Ja. Aber überhaupt keinen Horizont zu finden, wie man da wieder herauskommt und wie man diese totale Konfrontationssituation überwinden kann. Eigentlich nicht mal mehr den Versuch zu unternehmen, sondern zu sagen, Zeitenwende bedeutet Krieg bis zum Sieg. Eigentlich kann man fast sagen, bis zum Endsieg. Ist ja irgendwie also das beunruhigt mich und das teile ich auch nicht. Ich halte das für einen falschen Weg. Und vor allen Dingen, weil das ja also ich finde also da ist irgendwas passiert in unserer Kultur, die mich schon beunruhigt, weil die gleiche Haltung sehe ich jetzt auch gegenüber China im Vormarsch, gegenüber dem Nahostkonflikt, gegenüber dem Iran insbesondere. Wir können nicht da überall diese Probleme mit Gewalt lösen. Ich glaube sogar, das habe ich noch nie gesagt, das wollte ich aber schon immer mal sagen, ich befürchte, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem jetzt beobachtbaren, nach Jahrzehnten des Sinkens von Jugendkriminalität. Steigt sie seit anderthalb Jahren wieder an.
Ja.
Und ich würde wirklich gerne mal untersuchen, ob es vielleicht einen Zusammenhang dazu gibt, dass die Erwachsenen ja eigentlich sagen, Zeitenwende, wir müssen kriegstüchtig werden, Probleme löst man mit Gewalt. Also an der Stelle kann ich mich durchaus echauffieren. Ich bin da sehr besorgt und glaube, dass wir nicht auf dem besten Weg sind.
Wofür haben Sie genau den Shitstorm kassiert?
Weil ich für Verhandlungen mit Putin also ich habe eigentlich einen konkreten Vorschlag gemacht, von dem ich eigentlich glaube, wir wären vielleicht noch vor, wir hätten das damals verfolgt.
Ja. Nämlich, wann war das?
Das war gleich im ersten Kriegssommer, im Juli 2022, wo da war mein Vorschlag, dass man dass Russland vielleicht die Krim und in den Landkorridor dahin behält, was die Ukraine natürlich schrecklich findet, aber im Umkehrschluss die Ukraine in die NATO und in die EU kommt, was die Russen schrecklich finden und dass man dadurch so eine stabile Grenze schafft, die man vielleicht wechselseitig in einem Korridor sozusagen befrieden muss, um da den heißen Konflikt, das Wechsel, weil Krieg heißt Morden und Töten.
Ja.
Und
das muss aufhören.
Da anzuhalten,
Und was ich auch sagen muss, es wird ja immer Russland ganz klar vorgeworfen, dass Menschen umkommen durch die Bombenangriffe, Raketenangriffe. Aber auch der Westen ist ja beteiligt mit Waffen. Auch da werden Menschen umgebracht. Deswegen, also teile ich auch deine Ansicht, Kommunikation ist durch nichts zu ersetzen. Und ich habe auch schon mal vorgeschlagen gehabt, dass die Gruppe russisch bleiben könnte. Und,
das wäre russisch bleiben könnte?
Die Krim.
Okay.
Dass Russland sich immer, dann aber aus der Ukraine, der Rest der Ukraine zurückzuziehen hat.
Ja, also ich glaube, es ist halt so ein riesiges Sicherheitsdilemma auch irgendwie, wo man sozusagen nur ganz schwer wieder rauskommt. Und gleichzeitig fehlt mir auch ein bisschen in der öffentlichen Debatte sozusagen zu versuchen, die Aggression auch zu verstehen sozusagen. Ne? Also nicht zu rechtfertigen, aber zu verstehen, was hat das mit der Geschichte zu tun irgendwie. Und auch, ich frage mich auch manchmal, ich habe immer diesen Satz von Angela Merkel im Gedächtnis, wo sie sagte, dass Putin sich während der Corona-Zeit auch verändert hat irgendwie. Und da würde ich auch sagen, wir haben uns auch während der Corona-Zeit verändert sozusagen. Und ich frage mich manchmal auch, inwiefern sozusagen die Corona-Zeit sich auch, weil sozusagen gerade auch für junge Menschen viele Regeln beschlossen wurden, die sozusagen erstmal nicht nachvollziehbar waren, irgendwie auch, wenn wir jetzt an die Schülerinnen und Schüler denken. Und das sozusagen, es gibt ja auch diesen Effekt, wenn man zu viele Regeln sozusagen, die man nicht versteht, befolgen muss, dass man dann irgendwann auch Regeln insgesamt ablehnt und sozusagen so ein anarchisches Moment irgendwie entwickelt. Wie sehen Sie das?
Also ehrlich gesagt bin ich nicht sicher. Also ich glaube, dass man die Regeln schon verstehen konnte. Das hat ja eigentlich auch fast jeder verstanden eigentlich, dass da, also auch schon kleine Kinder, dass da ein gefährliches Virus unterwegs ist und dass wir versuchen, uns zu schützen und dass alte Menschen dafür empfänglicher sind als junge und dass man deshalb ältere Menschen schützt. Aber ich glaube, was wir trotzdem unterschätzt haben, auch da würde ich sagen, habe ich ganz früh, ich glaube auch, ich weiß nicht mehr wann, 2020, ich glaube noch im Corona-Jahr ein Interview in der Taz gegeben mit der Aussage, dass den Preis dafür die Jugend bezahlt, die jungen Leute bezahlen. Ja. Weil ich finde, ich meine, hinterher ist man immer schlauer, das stimmt schon. Und ich würde sagen, also wie viel man da jetzt impfen, wie viel man also diese Lockdowns machen muss und so, das konnte man schlecht wissen. Aber ich finde, in der Diskussion kam das gar nicht vor, dass es eben auch ein hoher Preis für Jugendliche ist. Weil gerade so in der Pubertät und danach, also auch junge Studierende, wo wir ja in Jena ganz viele davon haben, und ich würde sagen, wir sehen es jetzt an der Uni.
Okay.
Ich erinnere mich, ich hatte Diskussionen mit Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, naja, ist für alle gleich schwer und für Jugendliche stecken das leichter weg. Und das habe ich gesagt, ist falsch, weil wenn du so ab der Pubertät etwa bis Mitte 20 oder so, dann musst du raus sozusagen, um deinen Platz in der Welt finden. Und das passiert durch ganz viele Kontakte und durch das Suchen in der Welt. Wenn man mal eine Familie hat, ein Haus hat, einen Beruf hat, ist das nicht mehr so schlimm, wenn du drei Monate oder ein halbes Jahr Lockdown hast. Aber in dem Alter war es schlimm. Ja, ich glaube, das hätte man eigentlich bedenken sollen. Und die Diskussion war da immer nur sozusagen um Leben retten und dass man da vielleicht auch Leben bei der Jugend gefährdet hat. Das haben wir, glaube ich, damals unterschätzt.
Ja, und was denkst du, kann die heutige Jugend das wieder aufholen, was denn verloren gegangen ist? Also ich denke das fast nicht.
Also eigentlich glaube ich, dass das Problem nicht nur, ich glaube, dass das, also die Jugendlichen haben ein Problem und übrigens nicht nur in Deutschland, das ist weltweit so. Ja. Also weltweit, mit wem ich rede, ehrlich gesagt, ich kriege auch ständig Anfragen aus Brasilien, aus Korea, von überall. Ja, also wie kann man das erklären, dass die junge Leute, auch Studierende, aber auch schon Schüler, extrem hohe Burnout-Raten haben, Stresserkrankungen und solche Sachen. Also die psychische Gesundheitsdaten sind weltweit eigentlich in Katastrophenmodus. Und meine Deutung ist, das hängt nicht nur an Corona, das hängt auch an dem, was wir gerade erzählt haben. Klar. Ja. Weil ich meine, Kriege gab es immer. Ja, also es ist eine europäische Täuschung, so zu tun, als sei der Ukraine-Krieg jetzt unerhört. Ich meine, was haben wir denn gemacht in Irak und in Afghanistan und in Libyen und übrigens auch schon in Jugoslawien. Aber da dachten wir immer, leider gibt es noch Kriege, lass uns eine bessere Welt schaffen. Und seit wir von der Zeitenwende reden, heißt das sozusagen, die friedlichen Zeiten sind vorbei, aber jetzt wird wieder Krieg geführt und dann kommt noch die Klimakrise hinzu und die latente Drohung, die noch da ist durch Viren. Und das gibt insgesamt einen derart trüben Zukunftshorizont, dass es schwer ist für Jugendliche.
Ja, also ich denke, da gebe ich dir auch nochmal recht, wir denken ja nur noch in Krisen. Und wichtig ist, aus diesem Dilemma wieder herauszufinden und nach vorne zu schauen. Und die Begeisterung ist auch noch so eine Sache. Entscheidend ist, dass man die Menschen wieder begeistern muss für eine Sache. Die Begeisterung hat, glaube ich, sehr gelitten in der Corona-Krise.
Klar. Aber man kann Menschen ja nicht begeistern. Also ich meine, das ist ja nichts, deshalb habe ich dieses Unverfügbarkeitsmodell. Weil es ist wirklich so, dass, also ich meine, das kann man überall sagen. Also Kirchen fragen mich immer so, was können wir tun, damit die Menschen wieder kommen? Ja. Aber auch Museen und Konzertsäle und alle diese Dinge. Ich meine, Begeisterung ist eigentlich unverfügbar in dem Sinne, dass du kannst sie nicht herstellen. Ja. Aber ich glaube auch, also Menschen müssen wieder etwas haben, für das es sich, man kann sagen, zu leben lohnt. Aber ich meine das nicht in dem martialischen Sinne sozusagen oder zu sterben lohnt. Aber ich glaube, dass wir sowas wie einen eigentlich, ich nenne es sozusagen einen geschichtlichen Resonanzsinn brauchen, dass es eine Zukunft gibt, auf die wir zugehen wollen und von der wir auch glauben, dass wir dazu beitragen. Ja. Ich glaube, die Krise der Arbeit, noch eine Krise, die hängt damit zusammen, weil eigentlich bis ungefähr ins Jahr 2000 hatten überall Eltern das Gefühl, wir arbeiten hart, damit die Kinder eine bessere Welt haben. Übrigens auch, wir bauen ein Häuschen zum Beispiel aber wir bauen ein Geschäft auf oder so etwas. Ja. Und die Kinder werden es mal ernten und sie werden ein freieres, gerechteres, besseres, auch ästhetisch anspruchsvolles Leben haben, ökologisch gelingenderes. Und jetzt ist überall das Gefühl eingezogen, nee, die Zukunft wird nicht besser, sondern schlechter sein. Wir müssen alles tun, damit es die Kinder nicht ganz schlecht geht. Ja. Ja. Und dieser Verlust ist das Problem.
Okay. Ich denke, dass wir an dieser Stelle vielleicht mal das sacken lassen sollten.
Ja, das ist eine sehr gute Idee, Michael. Dann hören wir doch gleich mal den zweiten Satz der Klaviersonate von Ludwig van Beethoven, Der Sturm. Okay, da sind wir wieder. Das war jetzt der zweite Satz von Ludwig van
Was?
Beethoven. Hartmut, du hattest vorhin die Uni erwähnt. Wie lange bist du jetzt schon an der Friedrich-Schiller-Universität eigentlich?
Ich war da eigentlich schon als wissenschaftlicher Assistent 1997, glaube ich, im Frühjahr bin ich hergekommen. Und dann war ich ein paar Jahre mal weg in New York und danach in Essen und Augsburg. Und seit 2005 bin ich wieder ganz hier.
Okay. Das heißt, du hast eine, ja, wie viele Jahre sind das? Das sind bald 30 Jahre
Ja, ganz schön
sozusagen,
lange.
ganz schön lange. Wie würdest du sagen, wie hat sich die Friedrich-Schiller-Universität entwickelt? Genau, wie würdest du es sehen? Was
Also
ist positiv, was
eigentlich,
ist negativ?
ja, ich versuche zu überlegen. Also ich würde sagen, insgesamt hat sie sich recht dynamisch entwickelt. Eigentlich würde ich denken, das ist auch, es geht ja eigentlich auch ganz gut. Also da in 97, als ich hergekommen bin, ich weiß gar nicht, was, doch, ich glaube 97 oder sogar im Herbst 96, ja. Da war die Soziologie ja erst im Aufbau, also insbesondere mein Fach, überhaupt die Sozialwissenschaften. Die hat dann einen Sonderforschungsbereich gekriegt und ist seither eigentlich dynamisch gewachsen. Und ich finde, also wie im Moment gibt es ja gerade diese Kampagne Weltoffenes Thüringen. Ich würde sagen, für die Uni und besonders auch für die Sozialwissenschaften hat das schon funktioniert. Ja. Also wir haben Leute eigentlich von überall her, vielleicht noch nicht ganz aus der ganzen Welt, aber jedenfalls von einem größeren Umkreis angezogen, weil die hierher kommen wollen, weil die das interessant finden. Und ich finde auch in der Stadt, auch selbst im Kulturbereich, hat sich einiges entwickelt seither, sodass es durchaus Spaß macht, hier zu leben. Natürlich gibt es auch Schattenseiten davon. Ich meine, selbst das Wachstum ist ein Problem, gerade auch das Wachstum an Drittmitteln. Ich meine, jetzt war die Uni gerade wieder wenigstens in der ersten Runde erfolgreich, also in den sozialen Geisteswissenschaften mit dem Exzellenzcluster-Antrag. Aber das ist immer auch eine zweischneidige Sache. Es ist irgendwie gut für Jena, wenn Geld und Aufmerksamkeit und Exzellenz sozusagen wenigstens der Reputation nach in die Stadt kommt. Aber es bindet auch Kräfte und hat manchmal was Starres. Und im Moment sinken sogar die Studierendenzahlen ein bisschen. Und das heißt, wie bei den meisten Sachen kann man die Geschichte, glaube ich, als eine Erfolgsgeschichte, aber auch als eine etwas bedenkliche Geschichte erzählen.
Okay, ambivalent. Micha, du möchtest was sagen?
Ja, mein Thema ist ja auch immer so die Inklusion. Wie siehst du jetzt die Inklusion an der Uni? Findet diese schon statt oder wo gibt es noch Entwicklungsfelder?
Ja, also wir diskutieren das auch oft unter der Frage, sind wir bunt genug? Und da muss man sagen, das Inklusionsziel ist nicht wirklich erreicht, wie in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Feldern auch. Weil es schon immer noch auch in den Erwartungsstrukturen so gewisse Stromlinienförmigkeit gibt, ja, was man können muss und wie man sein muss und wie man nicht können und nicht sein muss. Und dann stellt man fest, der Wille ist schon da. Ja, also ich glaube, es ist nirgendwo Bosheit, aber manchmal reicht der Willen eben nicht, Inklusion wirklich zu ermöglichen. Und manchmal ist es natürlich auch der Sache nach schwer. Also ich glaube, da gibt es sicher Arbeit zu tun.
Du hattest auch die Weltoffenheit angesprochen als sozusagen wichtigen Pfeiler auch der Friedrich-Schiller-Universität und Jena insgesamt. Wie blickst du auf die Entwicklung in Thüringen, wo man ja sozusagen eine Erstarken der Kräfte, die sozusagen sich eher vor der Welt verschließen wollen und nicht in einen Austausch treten wollen? Hast du da Sorgen oder siehst du da noch relativ entspannt der Sache entgegen?
Nee, ich glaube, das beunruhigt mich schon, wobei mir da ganz wichtig ist, immer zu sagen, weil ich tatsächlich auch immer gefragt werde, ja, du lebst doch hier in Thüringen und Thüringen hat 37% irgendwie nach einigen politischen Umfragen für die AfD. Und also dann fragen Leute dann häufig, also gerade im Westen, aber auch außerhalb von Deutschlands, was ist schiefgegangen in Ostdeutschland? Und da würde ich aber echt, da wehre ich mich immer dagegen, weil ich das wirklich falsch finde, weil es ist gar keine ostdeutsche Besonderheit. Ne? Also so hohen Zuspruch für rechtspopulistische und zum Teil rechtsextreme Kräfte findest du tatsächlich rundherum. Ja, wir haben es in Ungarn gesehen, in Polen, aber auch in Dänemark, also da sind zum Teil extrem beunruhigende Kräfte, auch in der Regierung oder in Holland hat Wilders gerade die Wahl gewonnen, also da oder in Frankreich mit dem Front National, in der Schweiz, wo ich ursprünglich herkomme, von der Grenze die SVP oder in Österreich die FPÖ. Also ich meine, da sieht man irgendwie diese rechtspopulistische Denken, dieses Misstrauen den Eliten gegenüber, auch diese Feindschaft gegenüber Migration. Das ist ja jetzt keine ostdeutsche Besonderheit, gerade übrigens auch die Ablehnung von Migration. Trotzdem beunruhigt es mich natürlich irgendwie. Und ich finde, ich denke tatsächlich über die Sache nach mit der Weltoffenheit. Ja. Also weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl, das ist schon so, also weil Leute reisen ja auch gern zum Beispiel nach London oder Paris oder New York oder so. Ja. Und ich würde sagen, diese Städte wären nichts, wenn die ethnisch homogen wären. Also, das lebt doch von der Vielfalt an Sprachen, an Menschen, an überall eigentlich. Das nehmen wir doch gerade wahr, wie langweilig und auch so, es gibt halt diese Gefahr der totalen Erstarrung.
Ne? Aber es ist natürlich auch eine Frage der Sprache, ne?
Und dann, ja, natürlich. Mhm. Und andererseits denke ich mir, deshalb würde ich sagen, ist es nicht auch, also können wir nicht den Sinn dafür wecken, auch bei denen, die da Sorgen haben, dass es eigentlich auch schön ist, wenn man Vielfalt von Musik, von Sprache, von Hautfarbe, von allem eigentlich hat. Andererseits denke ich mir manchmal, dass es natürlich auch ein bisschen geheuchelt ist mit dem weltoffenen Thüringen, weil wir ja nicht wirklich weltoffen sind. Ich meine, was macht denn Frontex? Ja, also ich meine, da sind die Grenzen extrem hart geschlossen. Und du musst nur mal, nehmen das von uns oft so wahr, ja, du kannst ja überall hinreisen, aber versuch mal überall hinzureisen, wenn du aus Ghana oder so bist, also aus Afrika. Ja. Und wir haben aber auch viele Studierende, die hier promovieren zum Beispiel, die kommen fast nicht rein nach Deutschland, weil unsere Barrieren auch da sehr hoch sind. Mhm. Und eigentlich ist es ja so, dass halt viele Menschen sich davor fürchten, dass die Grenzen komplett offen werden und sie überrannt werden. Ja. Und wenn man da eine Kampagne macht, weltoffenes Thüringen, dann habe ich mir schon oft überlegt, dass man vielleicht genau diese Angst sozusagen triggert und sagt, um Gottes Willen, bloß das nicht hier. Also vielleicht müssten wir da nochmal versuchen, eine andere Weise auch das Umgang zu finden. Aber natürlich, es beunruhigt mich, dass da Kräfte am Werk sind, die natürlich eben, also nicht nur immigrationsfeindlich sind, sondern auch wissenschaftsfeindlich.
Hartmut, was mich ja auch immer so interessieren tut, ist, du bist ja auch Musiker.
Ein bisschen,
ja. Und du spielst Orgel. Und ich kann ja auch so ein bisschen Orgel spielen.
Cool.
Ziehst du da alle Register?
Ja, ehrlich gesagt, das mache ich am liebsten. Ich mache das wirklich wahnsinnig gern. Also ich habe das schon oft gedacht, irgendwas stimmt bei mir nicht, weil am liebsten ziehe ich, auch wenn ich war gerade an einer neuen Orgel, wo ich noch nie gespielt habe, und habe erstmal alle Register gezogen in dieses Vollbrausende. Da haben wir wieder den Sturm sozusagen. Es gibt ja wirklich fast einen Sturm, wenn sämtliche Pfeifen heulen. Das mag ich
am liebsten. Das Kirchenschiff so richtig ausgeführt. Spielst du da auch alleine oder für dich? Oder,
ja, überwiegend. Tatsächlich spiele ich auch gerne Gottesdienste, aber das Schönste ist wirklich dann, also oft ist so, dass wenn am so, ehrlich gesagt, ich mache das halt hauptsächlich im Schwarzwald und für die evangelischen Kirchen, also Protestanten, und die sind da in der Diaspora, das heißt, da sind manchmal 4 oder 5 Leute im Gottesdienst, also nicht sonderlich viele, aber das kümmert mich gar nicht, ich muss das nicht für andere spielen, ich schließe mich Samstagabend in der Kirche ein und spiele alles Mögliche durch und da spiele ich auch viele Sachen, die ich aus meiner, ich höre ja auch immer noch gerne Rockmusik und auch Heavy Metal, und manchmal cover ich zum Beispiel Alice Coopers Poison, klingt hervorragend auf der Kirchenorgel und Final Countdown kann man auch gut covern und lauter solche Sachen.
Ja, und du machst es auch richtig, auch so mit Pedalspiel oder?
Ja, na klar. Ja. Wenn schon, denn schon. Ja.
Okay.
Die und, Bässe müssen sein.
Ja, und mit oberen Unterwerk oder jetzt auch mit den Treiwerken. Also es gibt ja verschiedene Orgeltypen, das soll, also für die Tour nochmal zur Erklärung. Also welchen Orgeltyp sagt der am meisten zu?
Ja, eigentlich habe ich nur 2 manualige Orgeln, aber ich glaube, der Vorteil, wenn du 3 Manuale hast, gibt 2 Dinge sozusagen. Das eine ist natürlich, du kannst damit du nicht während des Spielens umregistrieren musst. Ja, ja. Das fällt mir immer extrem schwer. Ja? Also während dem Spiele irgendwie das können richtige Organisten deutlich besser. Und deshalb kannst du eben ganz unterschiedliche Sounds auf allen 3 Manualen einschalten. Insofern kann ich dem viel abgewinnen. Und das andere ist natürlich, du kannst die Manuale koppeln und da spielst du auf dem Hauptmanual und hast den vollen Sound des Kirchenschiffs, was mir schon ganz lieb ist. Okay. Aber wir haben in einer kleinen Kirche, in der ich manchmal spiele, haben wir eine ganz, ganz kleine Orgel, die ist sogar fahrbar. Die hat nur ein Manual und nur 3 Register, aber einen wunderschönen Klang, das spiele ich fast genauso gern.
Okay. Und warst du schon im Dom St. Blasien mal gewesen?
Da war ich schon, da habe ich sogar schon auf der Orgel gespielt.
Und ich habe da schon gesungen.
Oh, toll. Ja, toll.
Mit dem Knabenchor.
Was habt ihr? Ach, was ja.
Ah, ja, 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 wir hatten da mal so eine Tour gehabt.
Toll.
Genau. Also der Dom St. Blasien hat eine wunderbare Akustik, also das kann man sich auch wirklich mal anschauen, es ist sehr sehenswert. Es ist ja auch kurz vor dieser Schwarzwald-Hochwaldstraße oder so, ne?
Ja, ja.
So die Ecke ist das doch. Ja, ich erinnere mich so dunkel dran, ja. Aber du sagtest ja auch, du bist ja ein Metal-Fan. Was hörst du denn so am liebsten?
Also ich bin eine Mischung zwischen, also so, was ich sehr gerne mag, sind Progressive Rock Sachen, also Pink Floyd ist bei euch gerade am Bildschirm, ja, Jean-Michel Jarre ist da auch nicht so weit davon weg, oder Yes zum Beispiel, auch Marillion und sowas, aber dann brauche ich dazwischen immer mal wieder richtig harte Sachen, also das Iron Maiden, was ja natürlich viele Fan davon sind, aber auch so diese klassischen Metal-Bands, wie zum Beispiel Judas Priest kann manchmal auch, oder dann auch so Sabotage, Dream Theater, also das sind so Bands, die so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Progressive Rock und Metal.
Okay. Du hattest doch auch eine kleine Soziologie des Metals.
Habe ich gerade vor einem halben Jahr ist die erschienen.
Genau. Was kannst du mal da ein bisschen was drüber erzählen?
Eigentlich hatte ich in Classic Pop etc. eine Sendung im Deutschlandfunk, wo ich meine Musik, also die Musik, die mich berührt oder beeinflusst hat, vorspielen durfte. Und da habe ich ein Stück von Black Sabbath gespielt und dazu gesagt, dass mich als Jugendlicher das wie eine Nabelschnur zum Leben es empfunden habe. Und dann hat mich der Peter Kitzinger vom Kohlhammer Verlag kontaktiert und gefragt, ob ich dann nicht Bock hätte, ein Buch über Heavy Metal zu schreiben. Und ich dachte, das ist eigentlich mal echt eine gute Idee. Und da wollte ich dem wirklich nachgehen, weil ich habe Metal sozusagen als eine Resonanzsphäre beschrieben, weil ich wirklich glaube, Leute, denen das am Herzen liegt, die erfahren da eine Resonanz, auch eine leibliche Resonanz. Und eben, man sieht darin auch, da geht es nicht nur um Harmonie und Wohlklang. Ja, Resonanz also genau genommen würde ich ja sagen, die Idee ist schon die verzerrten Gitarren. Und natürlich auch der Gesang hat ja was Aggressives. Ich würde sagen, es trägt der Entfremdungsrealität unserer Gesellschaft Rechnung. Ja. Aber darunter liegen Harmonien, wenn du dir die Akkordfolgen anschaust zum Beispiel. Und übrigens auch transzendierende Gitarren-Soli, die da in den Kontrapunkt setzen. Deshalb würde ich sagen, Heavy Metal ist das Versprechen von Resonanz in einer entfremdeten Welt. Und das Hauptthema ist, so lautet ja auch der Titel eigentlich, When Monsters Roar and Angels Sing. Ja. Du hörst in dieser Musik die Monster schreien sozusagen. Ja. Und übrigens auch in den Metaphern. Ja, da ist von Monstern, von Dämonen, von Teufeln, von Hölle und Verdammnis die Rede. Ja. Aber es gibt immer auch die Gegenbilder, ne, von Göttern, von Engeln, von vom Heil sozusagen. Ja. Und das bringt es in eine schwebende Balance. Also anders als Religionen, die da immer schon die Antwort haben müssen, würde ich sagen, öffnet Heavy Metal eigentlich nur die Konstellation an Möglichkeiten und stiftet sowas wie Resonanz. Und als ich damit erstmal angefangen hatte, fand ich das richtig faszinierend, darüber zu schreiben.
Okay. Und welches Lieblingsmusikstück hast du eigentlich aus dem Metal-Bereich? Das würde mich ja, das würde auch die Zuhörer sicherlich sehr interessieren. Also
ja, voll, aber ist voll schwierig. Also überhaupt, wenn du mich überhaupt nach Lieblingsmusikstücken fragen würdest, da denke ich oft drüber nach, ist es vielleicht gar nicht Metal, sondern es ist auf jeden Fall Pink Floyd irgendwie, The Wall oder Echoes.
Okay.
Oder ehrlich gesagt, von Dire Straits, Telegraph Road liebe ich total.
Ja, kann man das mal vielleicht aufrufen? Also das
könnt ihr dann.
Das können wir dann zuvor auf jeden
Fall machen. Aber von Metal würde ich sagen, zum Beispiel von der Band Sabotage, das Album Streets, das liebe ich total.
Sehr schön. Ich höre immer sehr gerne auch Rage.
Ist eine neue Doppel-CD erschienen. Ja, die habe ich mir gerade gekauft. Hast du schon die neue?
Nein, die habe ich noch nicht, aber die muss ich mir mal
zulegen. Ich kaufe mir ja immer noch CDs und die haben ein neues Doppelalbum gemacht, sozusagen. Eins mit Orchester und auch ein bisschen klassisch inszeniert und eins richtig heavy. Ja. Und die sind erstaunlich gut und erstaunlich alt. Die habe ich auch schon viele Male live gesehen, schon von vor was weiß ich, 25 Jahren, wie ich echt noch jung war. Das ist echt faszinierend.
Das knallt, ne? Ja, das ist für mich immer auch Gänsehaut-Feeling. Also da darf mich auch keiner stören. Das ist auch da geht meine Energie da auch rein und das brauche ich mal auch manchmal so und
drehst du durch
und Hartmut ich habe auch mal komponiert gehabt, ist ja lange her, aber ich habe auch mal so ein bisschen was angelehnt an Metal komponiert gehabt, oder ich würde es New Classic nennen. Cool. Vielleicht können wir da mal reinhören, das ist die Freundschaftsemotion. Können wir das nochmal wieder aufrufen?
Ja, ich finde, das klingt wirklich spannend, hat so dieses die epische Schwere, die man tatsächlich bei vielen Metal-Bands auch finden würde. Ja, würde sich super als Intro oder so, oder eigentlich als auch Filmmusik. Als Song. Ja, und als Filmmusik natürlich auch. Aber es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen der Schwere der Rockmusik oder des Metals und Jean-Michel Jarres Elektronik, ist cool.
Ja, sowas habe ich mal gemacht. Das würde ich auch liebend gerne mal wieder machen. Also vielleicht können wir es ja auch mal zusammen machen.
Ja, wer weiß.
Was ich dir noch anbieten wollte, so nebenbei, das habe ich so ein bisschen organisiert. Würdest du auf der Stadtkirchenorgel mal spielen wollen? in Jena.
Könnt ihr schon mal versuchen eines schönen Tages, gerne.
Das habe ich mal so ein bisschen am Rande besprochen, also angeleitet. Ich soll dich fragen, ob du dazu bereit wärst, Hartmut Rose an der Stadtkirchenorgel.
Ja, aber ich will nicht ein Konzert geben oder so. Ich
glaube, das wird mir zu weit gehen. Das nicht, aber so bist du mal so an der, da alle Register ziehen
ja,
und so.
Ja, da denken wir uns mal was aus, gerne, ja.
Ja, okay, dann werde ich das so weiterleiten.
Okay, dann hören wir jetzt den nächsten Satz von Beethoven. Und danach haben wir noch 5 Minuten Zeit sozusagen.
Ne? Okay.
Ja, das war der 3. Satz von Beethoven, Hartmut. Es hat uns sehr gefreut, dass du bei uns warst. Die Zeit geht so langsam, neigt sich dem Ende. Erzähl mal, wie ist sozusagen, steht in der nächsten Zeit bei dir an?
Na, jetzt muss ich gleich erstmal wirklich zurückrennen, weil wir noch das soziologische Theorie-Kolloquium gleich haben, jeden Mittwoch um 6.
Ja.
Und dann schreiben wir wieder mal an Großanträgen, was wir ja ständig machen müssen. Also das zu den Schattenseiten irgendwie der Wissenschaft gehört inzwischen eigentlich, dass wir da ständig damit beschäftigt sind, irgendwie Forschungsgelder einzuwerben. Mhm. Das ist irgendwie zweischneidig. Im Moment läuft das Geschäft zwar ganz gut, aber es hindert mich auch ein bisschen daran, die Sachen zu machen, die mir wirklich wichtig sind. Ich möchte eigentlich ein Buch schreiben und auch eigentlich und unbedingt weiter darüber nachdenken, über sowas wie soziale Energie, weil ich finde, dass wir eigentlich keinen guten Begriff da haben. Wir haben irgendwie physische Energie natürlich, Kohle, Wasserstoff, Atom und so, also Sonne. Und dann denken wir an psychische Antriebsenergie, da wissen wir schon gar nicht so genau, was es ist. Aber ich finde, wenn du sowas hast wie ein Seminar an der Uni zum Beispiel, das ist manchmal voller Energie und manchmal ohne. Und auch eine Gesellschaft, ich glaube, wir haben im Moment als Gesellschaft keine Energie mehr. Wir sind fast eine Burnout-Gesellschaft, nicht nur, weil es den einzelnen Leuten, weil die sich dem Burnout nähern, sondern auch, weil wir keine politische Kraft mehr haben, Dinge wirklich zu gestalten. Und deshalb möchte ich darüber nachdenken, was eigentlich politische und soziale Energie sein kann.
Okay. Ich hätte da noch eine kleine Anregung. Wir waren gestern einmal wandern und da sind wir nachts durch den Wald, wir wollten zum Ernst-Haeckel-Stein gehen und dann sind wir irgendwann vom Weg abgekommen und sozusagen in den Wald rein und haben dann versucht, uns durch den Wald durchzuschlagen irgendwie und sozusagen auch vielleicht sind wir auch zu risikoscheu geworden irgendwie und haben sozusagen die Angst vor dem Unbekannten zehrt an unserer Energie und wir müssen sozusagen wieder mehr in unbekannte Gewässer sozusagen reingehen, oder?
Das leuchtet mir sehr ein eigentlich. Also das war so ein bisschen eine Idee, die ich irgendwie mit diesem Unverfügbarkeitsbuch, was ich da geschrieben hatte, schon im Sinn hatte. Dass wir irgendwie immer versuchen, ich glaube, dass uns die Energie deshalb ausgeht, weil wir alles unter Kontrolle haben wollen. Ja? Technisch unter Kontrolle, aber auch politisch und rechtlich, und da liegt schon ein Problem drin.
Ja. Okay, dann wünschen wir auf jeden Fall dir sehr viel Erfolg.
Auf jeden Fall. Und danke, dass du gekommen bist, dass du die Zeit gefunden hast. Das ist ja großartig.
Hat Spaß gemacht, war die Sache wert.
Ja, und ich schicke dir das auch nochmal zu.
Schickst mir zu.
Und wünsche dir jetzt erstmal viel Erfolg.
Danke.
Danke, Hartmut Rosa.
Danke an euch beide.
Sehr gerne, das war die Freiheitliche Welle. Mein Name ist Lukas Roselowski.
Und mein Name ist Michael Gruner.
Macht's gut.